Liebe Mithörenden und Neudenkenden, wir freuen uns wirklich sehr, wie viele Personen wir mit dieser ersten Staffel des Podcasts Neudenken erreichen konnten und welche schönen Rückmeldungen wir auch bekommen haben. Eine Wertschätzung dafür, sich Zeit zu nehmen, die Dinge etwas zu entpacken und länger drüber nachzudenken. Es war ein Versuch von uns, weil natürlich heißt es eigentlich überall, die Leute haben keine Lust mehr, sich länger mit Sachen auseinanderzusetzen. Das ist alles zu komplex. Frau Göppel, können Sie das mal in 3 Sätzen sagen? Und ich habe gedacht, nein, wir wollen ja genau diese Einladung aussprechen, Weltaneignungskompetenz aufzubauen. Wenn wir nämlich selber die komplexen Zusammenhänge besser verstehen, können wir auch bessere Antworten geben oder gute Fragen stellen und eigene Strategien uns überlegen. Wir werden weniger abhängig von den Deutungen Dritter und sind selbstwirksamer in der Suche nach Antworten auf die Dinge, die uns beschäftigen. Und deshalb sind wir wahnsinnig froh ab der Resonanz und haben überlegt, jetzt kurz nach der Weihnachtspause machen wir einmal eine kleine Auslese, was wir in der ersten Staffel mitgenommen haben. An übergeordneten Botschaften vielleicht. An Dingen, die uns besonders wichtig erscheinen, dass wir sie im Herzen tragen, wenn wir uns in Zukunft in diese Debatten einmischen. Deshalb erwartet euch in dieser sehr kurzen Folge ein kleiner Einblick in Gesprächsfetzen, die zu bestimmten Themen aus unserer Sicht einzelne Aspekte besonders gut auf den Punkt gebracht haben. Wir gehen durch alle 5 Folgen der Staffel Wirtschaft einmal durch und laden euch natürlich auch ein, gerne jede einzelne davon in Ruhe zu hören. Das vielleicht sogar meistgenannte Wort im Zusammenhang mit einer funktionierenden Wirtschaft muss wohl Wachstum sein. Deshalb haben wir uns dieses Thema auch als erstes vorgenommen und haben überlegt, was ist denn eigentlich das, was wir als Wachstum messen? Was steckt dahinter und wo führt das Gesellschaften hin? Wird es wirklich immer alles besser dabei? Oder ist es auch mal wichtig zu hinterfragen, was aus dem Wachstum an Realitätsveränderungen entsteht? Damit haben wir Achim Truger eingeladen, der zu diesen Themen hoch und runter forscht und vor allem die Fragen nach vorne stellt, ob Verteilungsgerechtigkeit entsteht und ob wir zukünftiges Wachstum auf diesem begrenzten Planeten in der Art, wie wir heute wirtschaften, überhaupt noch weiter abbilden werden können.
Ganz wichtig ist, dass man jetzt, also man soll sich nicht streiten um Wachstum, ja. Nullwachstum, Degrowth, also Schrumpfung, sondern man soll nach vorne blicken und sagen, was ist das, wo wollen wir hin mit der Gesellschaft und der Wirtschaft und was sind die Ziele, was ist das Wohlstandsziel? Und wenn wir das gut hinkriegen, auch mit ohne Beschäftigungsverlust und so weiter, bei einer guten Verteilungssituation, dann ist vollkommen sekundär, ob am Ende da irgendwas noch wächst oder nicht. Ne? Das ist ja dann per se abgedeckt. Dadurch, wenn der Wohlstand steigt, wenn die Verteilungssituation gut ist und wenn es keine Arbeitslosigkeit gibt, dann habe ich die wesentlichen Sachen doch erreicht. Ne? So, das wäre, glaube ich, was, wo man das erden kann. Also raus aus diesen Grabenkämpfen, die eigentlich überhaupt nichts bringen.
Die wichtigste Botschaft aus diesem Beitrag für mich ist gewesen, wir müssen Mittel und Zweck immer auseinanderhalten. Das funktioniert nicht immer so leicht in den Wirtschaftswissenschaften. Es ist aber genau relevant. Wo wollen wir hin? Was ist das Ziel? Das ist die Wohlstandsthematik. Wie leben Menschen gut zusammen auf einem begrenzten Planeten? Und dann ist wirtschaftliches Wachstum ein Mittel zum Zweck. Und wenn wir irgendwann aber merken, dass mehr Zerstörung stattfindet, weiter allen Menschen sehr viel Konsum andienen zu wollen, wissentlich, dass es gar nicht unbedingt zu mehr Wohlergüren mehr führt, dann ist eben die Frage, wie kommen wir eigentlich raus aus Zwängen, die uns dazu nötigen, immer weiter zu wachsen, damit Wirtschaft nicht instabil wird. Darüber nachzudenken, das ist die Einladung, das neu zu denken, wie wir das hinbekommen. Da wünsche ich mir auch ganz, ganz viel Power, intellektuelle Power, die ökonomische Zunft, einfach genau diese Offenheit zu zeigen. Es geht nicht um mehr, weniger Wachstum, es geht darum, wie können wir Wohlstand gut erreichen und mit welchen wirtschaftlichen Instrumenten können wir stabil dahin umsteuern. Das die Metabotschaft, nie drauf reinfallen, wenn Mittel und Zweck ständig verrührt werden. Als nächstes haben wir uns das Thema Schulden angeguckt, weil es ja viel darum ging, ob Deutschland jetzt endlich nach vorne kommt, wo die Schuldenbremse gelockert wurde und wie wir dann die Investitionen, die jetzt möglich sind, tätigen sollten, damit das Wirtschaften uns dabei hilft, gesellschaftliche Ziele zu erreichen und auch wieder stabil zu werden, Arbeitsplätze zu sichern, aber im Idealfall eben auch dafür zu sorgen, dass wir die Transformation nicht verschwitzen. Denn es ist ziemlich klar, dass wir mit den alten Formen des Wirtschaftens nicht in die Zukunft gelangen werden. Nicht nur aus ökologischen Gründen, sondern eben auch, weil die Wettbewerbslage sich rasant verändert hat. Deshalb haben wir Michael Hüther eingeladen, der nämlich schon mal für die Schuldenbremse war und dann unter veränderten Rahmenbedingungen gesagt hat, jetzt sollten wir sie dringend lockern und dabei auch aufpassen, was wir überhaupt Schulden nennen und wo es Investitionen sein müssten.
Die Reaktion war ja interessant. Es war ja nicht so, dass die gesagt haben, also einige schon, also ja, meinst du wirklich? Mhm. Interessant, dass du das sagst, dann lass uns mal drüber nachdenken. Aber häufiger kam eher die Reaktion, ja, bist du jetzt auch bei den anderen?
Genau.
Also dann merkt man, es gibt ja ein schönes Buch, Die Ökonomen als Glaubensgemeinschaft. Nicht? Und das ist eigentlich das, was nicht mein Bild von Ökonomie oder Ökonomik und dem Verhalten von Ökonomen sein sollte. Wir sind keine Glaubensgemeinschaft, obwohl wir natürlich ein paar Grundannahmen machen, die müssen wir auch reden. Also ob die, ne, das verantwortungsfähige Individuum und was weiß ich. Aber ansonsten müssen wir doch bei solchen Fragen pragmatisch gucken, hilft das, hilft es nicht? Was ist das Ziel? Was will die Gesellschaft eigentlich? Und da muss man ja sagen, also pass mal auf, so wird es ein bisschen schwierig.
Diese Aussage von Michael Hüther ist ja so wahnsinnig wichtig, wenn wir dabei bleiben wollen, dass Wissenschaft im Dienste der Gesellschaft die besten Antworten auf die Fragen unserer Zeit liefern darf, kann und auch sollte. Es gibt keine Glaubensgemeinschaften beim wissenschaftlichen Weltaneignen, sondern es gibt die Bereitschaft, hoffentlich richtig gut hinzugucken und dann eben auch zu gucken, haben wir die richtige Frage gestellt, weil danach wählen wir dann eben auch die Variablen aus. Und wenn wir planetare Grenzen erreichen, dann müssen wir eben gucken, wie kriegen wir das abgebildet, anstatt zu tun, als könnten wir immer weiter aus dem Planet rausziehen. Wenn wir merken, die Investitionen stocken und die ganze Infrastruktur ist kaputt, dann ist es vielleicht auch wichtig, darüber zu sprechen, ob das nicht mehr Verschuldung ist, sondern eben genau das, Investitionen in die Zukunft. Deshalb keine Glaubensgemeinschaften, vielen Dank an Michael Hüther, sondern viel intellektuelle Flexibilität in der Antwortsuche. Ein weiteres wichtiges Thema ist ja die Frage von Vermögen. Vermögensaufbau, eine Sicherheit durch ausreichend Vermögen. Was ist das eigentlich? Wie kommt das in die Welt? Und warum ist es so sehr auf Geldwerte beschränkt worden? Und vor allem, warum ist es wichtig, da nicht nur mit Ökonomen und Ökonominnen drüber zu reden, sondern mit einer Rechtswissenschaftlerin? Das ist vielleicht im ersten Moment ein bisschen erstaunlich, bringt uns aber genau dahin zu sagen, es gibt keine ökonomischen Naturgesetze, sondern das Allermeiste dort ist durch Menschen geschaffen worden, indem sie Verträge schließen und staatliche Abkommen oder ganze Institutionen dafür schaffen. Und der Finanzmarkt ist das verrückteste Beispiel dafür. Und deshalb haben wir mit Katharina Pister gesprochen. Ihr Buch Der Code des Kapitals hat ziemlich viele Diskussionen ausgelöst und das war auch gut so.
Die Absurdität des Arguments der Privatisierung liegt ja gerade darin, dass wir im Zeitalter des Kapitalismus, wo es ständig um Einhegung und Zuordnung von Rechten zu Einzelnen geht, letztendlich die schlimmsten Externalitäten, also die schlimmsten Auswirkungen für das Gemeinschaftsgut, das ja immer noch unser Planet ist, geschaffen haben. Dass also die Privatisierung nicht dazu geführt hat, wie manche Ökonomen sagen, die Kosten der Nutzung von diesen Gütern zu internalisieren, sie selbst zu tragen. Als Eigentümer habe ich die Gewinne, aber ich muss auch die Kosten davon tragen. Tatsächlich haben die Eigentümer immer versucht, die Kosten der Nutzung von bestimmten Gütern auszulagern, auf die Gesellschaft zu verteilen. Das gilt für die Umweltverschmutzung, das gilt auch im Finanzbereich für die Instabilität unserer Finanzmärkte. Also die Vergesellschaftung der Kosten, aber die Privatisierung der Gewinne ist Teil unseres Systems. Insofern ist das Privatisierungsargument ein halbes Argument, das einfach nicht die ganze Wahrheit offenlegt.
Und genau diesen Punkt, das finde ich, kann man gar nicht oft genug wiederholen, wenn wir uns fragen wollen, ob eine Wirtschaft, wie sie organisiert wird, wirklich noch der gesamten Gesellschaft dient. Das Privatisieren der Gewinne und das Sozialisieren der Kosten, das sehen wir leider an vielen Ecken und Enden gerade. Und wenn das intransparent wird und sehr ungleich wird, dann merken wir auch, wie das für Unwuchten in der Gesellschaft sorgt und für ein weiteres Anwachsen der Ungleichheit, insbesondere eben zugunsten derjenigen, die Finanzkapital besitzen. Und deshalb ist die große Frage, wie können wir Geld wieder besser einsetzen, damit die Innovationen und Veränderungen in unserer Gesellschaft nach vorne getragen werden, mit denen wir in Zukunft auch gut Wohlstand sichern können. Als nächstes haben wir uns das Thema Innovation genauer angeschaut. Denn wenn wir hören, was fortschrittlich sei, dann ist da immer was mit Innovation drin. Innovation heißt aber zwei Dinge, nämlich etwas neu machen und etwas anderes lassen. Manchmal laufen Dinge auch eine Zeit lang parallel, aber eigentlich führt es im Endeffekt dann zum Strukturwandel. Und das, wissen wir alle, ist nicht ganz einfach. Denn wenn sich Strukturen ändern, dann verändern sich auch Rollen, Privilegien, Geschäftsmodelle und Selbstverständlichkeiten, die wir alle gewohnt sind. Deshalb wichtig, genauer reinzugucken. Was steckt hinter Innovation? Wie kommen sie in die Welt? Und wie können sie möglichst gemeinwohlorientiert funktionieren? Und genau deshalb haben wir mit Uwe Kantner gesprochen. Er war 10 Jahre lang Vorsitzender der sogenannten EFI. Das ist das Expertengremium für Forschung und Innovation der Bundesregierung.
Die herkömmliche Politik hat sich, wenn sie sich um Innovation befasst hat, sich nur um die Intensität der Innovation gekümmert. Also es ist einfach, wenn mehr Akteure innovieren, ist es besser als weniger. Mhm. Wenn jeder einzelne Akteur mehr in F&E investiert und mehr Patente
Forschung
generiert,
und genau.
Ja, dann ist das besser, als wenn es weniger ist. Gut, und das war das Credo. Und daran glauben immer noch viele heute. Dagegen, wenn wir diese Transformationen anschauen, wo man in ganz neue Technologiefelder reingehen muss, nachhaltige und andere, dann ist das nicht mehr die Intensität der Innovation, auf die es ankommt, sondern wir müssen was anderes machen, was radikal anderes, was genuin anderes. Und das ist unheimlich schwer herzustellen. Da kann ich nicht einfach sagen, ich mache ein bisschen Fördermaßnahmen hier oder so, sondern ich muss ja versuchen zu lenken, ohne zu dominieren, ohne zu dominant zu sein. Und es gibt genug Formate, wie man das machen kann.
Genug Formate, wie man wirklich Innovation im Sinne eines Strukturwandels vorantreiben kann. Daran orientiert sich auch die Transformationsforschung. Und sie kommt immer und immer wieder zu einem Begriff zurück. Es ist ein Gemeinschaftswerk. Die Politik kann Rahmenbedingungen setzen. Dann braucht es unternehmerische Esprit, um zu sagen, wir kriegen das hin. Dann brauchen wir Bildungsinitiativen und natürlich die Zivilgesellschaft im Idealfall, die mit orientieren darf, was in einzelnen Regionen dieser Republik dann stattfindet. Just Transition ist da ein wichtiger Begriff, mit dem wir viel gearbeitet haben in der Beratung dessen, wie solche Transformationsprozesse gelingen können. Und damit sie gelingen können, ist natürlich auch die Frage relevant, worauf sie einzahlen, was die Verbesserungen sind. Und deshalb ist auch hier wieder, ähnlich wie beim Wachstum, nicht die Frage mehr oder weniger, sondern was soll entstehen? Und dann müssen einige Dinge vergehen. Das ist aber auch leichter, wenn wir aufhören, mit Gewinnern und Verlierern die ganze Zeit einzusteigen, sondern zu sagen, hey, etwas loszulassen am richtigen Zeitpunkt ist ein Beitrag dafür, dass etwas Neues schneller entstehen kann. Und zum Schluss der Staffel zur Wirtschaft haben wir dann natürlich noch über die Frage gesprochen, was ist denn eigentlich Marktwirtschaft? Weil ist der Markt nicht auch der bessere Innovator? Funktioniert das dann nicht viel besser mit dem Fortschritt, wenn die Politik den in Ruhe lässt? Das ist eben die Frage, weil viele Märkte sowieso von politischen Rahmenbedingungen abhängen. Sie fallen ja nicht einfach vom Himmel, sondern sie werden von Menschen innerhalb von staatlichen Räumen oder eben global geschaffen. Und das mal anzuschauen und wie sich über die Zeit verändern und dass das nicht Naturgesetze sind, mit denen wir zu tun haben, das ist etwas, das habe ich dann mit Rudi Bachmann besprochen. Er lehrt und forscht in den USA, aber als Deutscher mischt er sich auch hier immer wieder in die Debatten ein und bringt neue Perspektiven, wenn sich die Zeiten verändern.
Man darf Märkte nicht naturalistisch verstehen, so nach dem Motto, genau. Die sind einfach da und man muss da gar nichts für tun. Komplexe Märkte brauchen staatliche Rahmenbedingungen. Das ist letztlich nichts Neues. Das hat mit der Klimasache überhaupt nicht angefangen. Wir diskutieren schon seit Jahrzehnten, weit vor der Klimadebatte, darüber, dass funktionierende Märkte einen politischen Rahmen brauchen. Zum Beispiel das Wettbewerbsrecht. Diese Erkenntnis, die ist sehr alt eigentlich. Also mindestens 100 Jahre, würde ich sagen. Insofern verstehe ich nicht, warum viele jetzt denken, das mit der Klimageschichte wäre sozusagen eine ganz neue Sache. Ja, auch da ist es eine staatliche Aufgabe, die Märkte zu schaffen. Das ist schon ein bisschen was anderes als rein private Güter. Aber die Tatsache, dass man staatliche Intervention braucht, um Märkte funktionieren zu halten, die ist an sich nichts Neues. Und in diesem Kontinuum sollte man auch die Diskussion um CO2-Preis zum Beispiel sehen.
So, und diese Aussage können wir doch jeder Debatte in der Öffentlichkeit mal voranstellen. Märkte können sehr wohl geschaffen werden und damit können sie auch wieder eine andere Richtung orientiert werden. Zum Beispiel in die, dass sie die Dekarbonisierung leichter machen. Wenn wir nämlich das Verschmutzen der Atmosphäre bepreisen, dann ist es ein Anreiz für alternative Technologien, weil sie billiger werden. Und natürlich ist damit auch klar, dass immer der politische Rahmen mit dem, was Marktakteuren leichter oder schwerer gemacht wird, zusammenspielt. Und deshalb wäre es ganz schön, wenn diese blöde, fiktionale Spaltung zwischen der Staat ist gegen den Markt mal aufgelöst würde und wir sagen, welche staatlichen Rahmenbedingungen machen es denn privatwirtschaftlichen Akteuren am leichtesten, die Angebote in die Welt zu bringen, mit denen wir nachhaltig unsere Versorgung sichern können. So, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Neudenken ist ein Projekt von Mission Wertvoll, einem Science Society Netzwerk, das sich den Chancen und Wegen in eine nachhaltige Zukunft verschrieben hat. Wie wir da hinkommen, das werden wir nur gemeinsam herausfinden und deshalb freuen wir uns über eure Aufmerksamkeit, aber auch über Feedback oder Wünsche, welche Themen ihr mal neu denken möchtet oder welche Gäste ihr dafür besonders prädestiniert findet. Wir haben dafür eine E-Mail-Adresse eingerichtet, die heißt neudenken@mission-wertvoll.org. Hoffentlich bis auf ein nächstes Mal.